Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir stellen heute das neue Buch der US-amerikanischen Autorin Nell Sink vor. Es geht um Leon Feuchtwanger, von dem bisher unveröffentlichte Texte erschienen sind. Und ich spreche mit der Autorin und Literaturwissenschaftlerin Theresa Reichel über die Causa Till Lindemann und über ihr eigenes Buch »Muss ich das gelesen haben?« was in unseren Bücherregalen und auf Literaturlisten steht und wie wir das jetzt ändern. Im Studio ist Nora Karches. Erst war es vor allem ein Eklat, der die Musikszene erschüttert hat. Till Lindemann, dem Sänger der Band Rammstein, wird vorgeworfen, im Rahmen von Konzertauftritten systematisch Frauen unter Drogen gesetzt zu haben, um mit ihnen Sex zu haben. Am Freitag hat sich der Verlag Kiepenheuer & Witsch, bei dem noch 2020 Gedichte von Till Lindemann erschienen sind, mit sofortiger Wirkung vom Autor getrennt. Theresa Reichel ist Literaturwissenschaftlerin und macht sich in ihrem Buch »Muss ich das gelesen haben?«, was in unseren Bücherregalen und auf Literaturlisten steht und wie wir das jetzt ändern, für einen neuen Literaturkanon an den Schulen stark. Ich habe mit ihr über die Causa Till Lindemann und über ihr Buch gesprochen. Theresa Reichel, es gibt in Ihrem Buch einen Satz, über den habe ich lange nachgedacht. Und dieser Satz heißt: Die Werke, in denen Frauen nicht gut wegkommen, sind die größten Klassiker und das ist Absicht. Ich habe über diesen Satz lange nachgedacht in Zusammenhang mit Till Lindemann, Autor und Sänger der Band Rammstein. Mhm. Am Freitag, da hat ja der Verlag Kiepenheuer & Witsch bekannt gegeben, dass sie sich von dem Autor trennen. Bei Kiepenheuer & Witsch sind eben die Gedichte von Till Lindemann erschienen. Das sind, Sie kennen sie vielleicht, extrem gewaltverherrlichende und frauenfeindliche Texte. Sie haben sich schon auf Instagram dazu geäußert und geschrieben: Wenn ihr die Leute, und hier beziehen sie sich eben auf Till Lindemann, wenn ihr die Leute weiter unterstützt, habt ihr nicht Kunsttheorie verstanden, sondern seid MittäterInnen. Wie blicken Sie als Literaturwissenschaftlerin auf diese Debatte und auf Gedichte wie »Wenn du schläfst«?
In dem Gedicht beschreibt er ja, dass er gerne mit Frauen schläft, die schlafen, was ein Euphemismus ist für Vergewaltigung, und er beschreibt sogar, dass er sie einfach ausnockt mit Drogen. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, was der im Real Life treibt, das ist keine Literatur, die es braucht. Die haben wir schon zu Genüge. Kunst vom Künstler trennen ist einfach ein Tool für die Analyse von Literatur oder Kunst, und es hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt weiter die Musik höre oder Konzerttickets kaufe oder dieses Buch kaufe, weil alles, was ich damit tue, ist diese Person, die, wie wir jetzt wissen, auch in echt diese Tendenzen hat, zu unterstützen und dadurch ermöglicht, dass er das weiter tut. Und dann muss man sich halt aussuchen, unterstütze ich jetzt ein Arschloch oder unterstütze ich es nicht? Und dann kann man sich nicht mit Literaturwissenschaft da rausholen. Das ist nicht, wie es funktioniert.
Wenn wir auf Ihr Buch zu sprechen kommen, das Sie jetzt eben veröffentlicht haben, es gibt eine Kapitelüberschrift, die heißt: Der Kanon ist ein Gewohnheitstier.
Ja.
Und Sie beschreiben, wie die Kultusministerien und eben der Reklamverlag, der ja, ich sage mal, gar nicht negativ gemeint, der Platzhirsch auf dem Markt der Schullektüren und Lektürehilfen ist, wie eben die Kultusministerien und der Reklamverlag sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben dafür, dass der Kanon in der Schule eben so eindimensional, so wenig vielfältig ist. Der Verlag sagt, ihre Programme richten sich nach den Lehrplänen, und die Ministerien sagen, sie orientieren sich wiederum daran, welche Bücher lieferbar und günstig sind. Wie könnte man diese Pattsituation denn auflösen?
Ich glaube tatsächlich von allen Seiten. Also es kann natürlich sehr motivierte Lehrkräfte geben, die jetzt sagen, wir lesen das trotzdem, obwohl es wenig Material dazu gibt. Genauso könnte ein Ministerium mal einen Schritt nach vorne gehen und sagen, wir nehmen das jetzt trotzdem in den Lehrplan auf. Die mächtigste Position hat tatsächlich der Reklamverlag. Wenn die jetzt sagen würden, wir bringen das jetzt einfach mal raus und schauen, ob es dafür einen Markt gibt, dann könnte man die Leute vielleicht auch extra motivieren, das dann auch tatsächlich zu kaufen.
Wenn wir nochmal konkret schauen, Ihr Buch, da finden sich ja viele Vorschläge, wie sich der Schulkanon im Fach Deutsch reformieren, aufbrechen lassen könnte. Wollen wir zwei AutorInnen oder zwei Werke herausgreifen, die Ihrer Meinung nach in den Lehrplan Deutsch, meinetwegen für die Oberstufe, gehören?
Also ich bin ein ganz, ganz riesen Fan von Aus guter Familie von Gabriele Reuter. Das ist ein Ersatzwerk, in Anführungszeichen natürlich, für Effi Briest. Also das kam zur gleichen Zeit raus ungefähr, war genauso erfolgreich und behandelt eben auch das Leben eines jungen Mädchens, einer Frau, die an der Gesellschaft, wie sie ist, kaputt geht. Ich finde das Werk nicht nur deutlich spannender geschrieben, aber das ist einfach meine private Meinung, sondern man merkt einfach, es ist aus erster Hand und es ist nicht, wie sich Fontane eine 17-Jährige vorstellt mit, ich glaube, der war Ende 50, als er das geschrieben hat, sondern es ist ein Roman von einer Frau über teilweise ihr eigenes Leben und ich finde es ganz, ganz beeindruckend.
Und welches zweite Werk nehmen wir?
Als zweites würde ich sagen Panthea. Das ist die erste Regeltragödie, die von einer Frau geschrieben wurde, nämlich von Luise Gottsched, die insgesamt zu Lebzeiten berühmter war als ihr Ehemann tatsächlich. Ich habe sehr doll probiert, die irgendwo herzubekommen. Ich habe sie dann nur gescannt, irgendwo aus irgendeiner Bibliothek gekriegt. Also die gibt es gar nicht gedruckt, was ganz, ganz furchtbar ist. Also es steht ja im Lehrplan immer, man soll eine Regeltragödie lesen. Das ist dann meistens Iphigenia auf Tauris oder Maria Stuart oder so. Und Panthea, auch antiker Stoff. Aber es macht schon einen Unterschied, wer das geschrieben hat.
Theresa Reichle, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Danke, dass Sie in Hamburg im Studio waren.
Vielen Dank.
Theresa Reichels Buch »Muss ich das gelesen haben?« Was in unseren Bücherregalen und auf Literaturlisten steht und wie wir das jetzt ändern, ist erschienen im Heimon Verlag. 230 Seiten, 17,90 Euro. 2014 wurde die kalifornische Autorin Nell Sink mit ihrem Debütroman »Der Mauersegler« zu einem Shootingstar der Literaturszene. Seitdem sind 6 Romane von Nell Sink erschienen, zuletzt »Das hohe Lied«, ein Buch, das unter anderem von der New Yorker Musikszene der 90er Jahre erzählt. Jetzt ist Nell Sinks neuer Roman erschienen, »Avalon«, Cornelius Wühlenkemper.
Aus ihrer desolaten Lage macht Nell Sinks lakonische Ich-Erzählerin keinen Hehl. Brandy ist 16 Jahre alt und lebt ohne Eltern unweit von Los Angeles. Ihr Vater hat sich früh aus dem Staub gemacht und die mittlerweile verstorbene Mutter verbrachte ihr Leben lieber in einem buddhistischen Kloster als mit ihrer Tochter. Seither schuftet Brandy gegen Kost und Logis auf der Baumschulenfarm der Hendersons. Die zwielichtige Stieffamilie nahm Brandy gerne auf, denn ein 10-jähriges Pflegekind bedeutete für sie 8 Jahre unbezahlte Arbeit und $20.000 Kindergeld. Oberhaupt der schrägen Sippschaft ist Grandpa Larry, ein Motorradfan mit unverrückbaren Überzeugungen.
Die Biker unterhielten auf dem Grundstück ein Clubhaus, über dem Tag und Nacht der kalifornische Bär und eine schwarze POW-MIA-Flagge zum Gedenken an Kriegsgefangene und Vermisste wehten. Wenn sie richtig besoffen waren, sangen sie »He ain't heavy, he is my brother«. Den Konsum von Ess- und Rauchwaren trieben sie bewusst auf die Spitze, denn sie setzten Körpergewicht und zerklüftete Gesichter mit Männlichkeit gleich. Ich bin sicher, dass in ihren Gedanken kein richtiger Mann jemals nackt war. Identität war eine Frage von Werkzeugen, Maschinen, Leder und Waffen. Es waren transhumane Cyborgs.
Nell Sink umreißt Szenen und Figuren mit wenigen Worten und viel Humor. Das gibt ihrer eigentlich bitterernsten Geschichte über eine junge Frau ohne Halt in der Welt eine verspielte Unbekümmertheit. Brandy fügt sich ihrem Schicksal auf der Farm der Hendersons mit zuweilen ironischer Distanz. Denn ohne Geld, ohne amtliche Papiere und ohne echte Familie hat sie kaum Perspektiven auf ein anderes, selbstbestimmtes Leben. Erst ihre Clique an der Highschool, mit der sie das Literaturmagazin der Schule neu auflegt, vermittelt Brandy eine Idee von Gemeinschaft, von Glück, Freiheit und persönlicher Entfaltung. Dabei wird schnell deutlich, dass die Chancen auf einen Lebensweg nach eigenen Vorstellungen höchst ungleich verteilt sind. Zum Kreis der Literaturfans zählen eine zielstrebige Zahnarzttochter, ihr hochbegüterter Freund, der dem wirtschaftlichen Erfolg seiner Eltern nacheifert, und Jay, ein leidenschaftlicher Tänzer und reichlich verwöhnter Sohn aus dem Immobilienmaklermilieu.
Als er zum ersten Mal zu mir nach Hause kam, ungefähr 5 Monate nach Beginn unserer Freundschaft, erkannten die Hendersons und die Arbeiter postwendend, dass er schwul war. In der Schule hatte er bei seinen Eltern lange erbettelte Flamenco-Schuhe getragen und die Rabauken hatten sie in einen Gulli geworfen. Er gehörte zu der Sorte von Hänflingen, die zur Selbstverteidigung lieber ein Skateboard dabei haben sollten, statt auf schiefen 6 Zentimeter Absätzen herumzuwackeln.
An schrägen Analogien und eigenwilligen Metaphern herrscht bei Nelsink kein Mangel. Ihre ungeschliffenen Formulierungen irritieren zuweilen, geben dem Roman aber zugleich einen ziemlich lässigen Grundton. Sink erzählt locker, assoziativ und verspielt, verbindet in Avalon Gesellschaftsporträt, Liebesgeschichte, Bildungsroman, College-Persiflage und Seelenporträt einer jungen Frau aus bildungsfernem Milieu. Während Brandys Freunde für horrende Studiengebühren auf ihren Lebenserfolg hinarbeiten, versucht sie selbst, sich als Gärtnerin und Haussitterin, als Mädchen für alles in einem Strandcafé und schließlich als Ghostwriterin für Drehbücher. Unterstützung bei dem Versuch, sich aus ihrem sozialen Hintergrund zu befreien und einen eigenen Weg zu gehen, erhält Brandy dabei von der wohlmeinenden Mutter eines Schulfreundes.
Sie riet mir, allen, die ich kannte, zu sagen, dass ich Drehbuchautorin sei. Ich solle es wieder und wieder sagen, egal ob es in den Zusammenhang passe. Es könne 5 Jahre dauern, aber irgendwann werde jemand, der eine Drehbuchautorin suche, an mich denken. Und bis dahin würde ich wissen, wie es ging.
Brandy lernt, dass nicht nur Mut zur Veränderung, sondern auch die Schärfung der eigenen Persönlichkeit und vor allem eine vorteilhafte Selbstinszenierung Voraussetzungen für gesellschaftliche Anerkennung und beruflichen Erfolg sind. Wettbewerb und Erfolgsstreben prägen auch das Liebesleben der jungen Kalifornier. Zwischen Brandy und dem College-Studenten Peter aus bildungsbürgerlichen Kreisen entwickelt sich eine vorsichtige, schamhafte Liebesbeziehung unter schwierigen Vorzeichen. Denn Peter ist bereits mit Yasira verlobt, von dessen einflussreichem Vater er sich ein Studienstipendium erhofft. Für Peter ist seine Verlobung mit Yasira vor allem ein vielversprechender Deal.
Yasira ist extrem loyal gegenüber der Familie. Wenn du heiraten willst, brauchst du genau so einen Menschen. Jeder andere könnte irgendwann das Handtuch werfen. Die traditionelle Ehe basiert nicht auf Sex. Idealerweise ist die Ehe ein stabiles, für beide Seiten vorteilhaftes, geschäftliches Arrangement. Yasira will versorgt sein. Dafür gibt sie mir die Freiheit, meine beruflichen Wünsche nach Belieben auszuleben.
Nelsinks Roman ist außergewöhnlich, weil er in einem unbekümmerten, sehr eigenwilligen Tonfall eine ziemlich ernste Frage formuliert. Nämlich die, ob und wie es für Underdogs und Außenseiter möglich ist, in einer sozial und wirtschaftlich gespaltenen Gesellschaft einen Platz zu finden. Nelsinks Antwort fällt am Ende zwar recht einfach aus, dennoch ist Avalon eine unbedingt lesenswerte Geschichte über die feinen Unterschiede der Glückssucher unter der Sonne Kaliforniens.
Cornelius Wühlenkemper über Avalon von Neil Sink. Aus dem Englischen von Thomas Überhoff. Rowohlt Verlag, 270 Seiten, 24 Euro. Leon Feuchtwanger, einer der berühmtesten Schriftsteller der Weimarer Republik, war auf der ersten Ausbürgerungsliste einer jener Maßnahmen, mit denen die Nationalsozialisten fast 40.000 SchriftstellerInnen, Intellektuelle und Kunstschaffende aus Deutschland auswiesen. Ein neuer Band versammelt jetzt Texte, die teilweise nicht veröffentlicht sind. Bin ich deutscher oder jüdischer Schriftsteller? Betrachtungen eines Kosmopoliten. Dirk Fuhrig.
Auf der ersten Seite ist ein Foto abgedruckt, das den Denker von hinten bei der Arbeit zeigt. In hellem Hemd und Hose über den Schreibtisch gebeugt, in seinem Haus in Sanary-sur-Mer, nicht weit von Toulon und Marseille, der ersten Station des Exils, so vieler deutscher Intellektueller. Als Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler geworden war, hatte sich der weltbekannte Literat auf einer Vortragsreise in den USA aufgehalten. Er war anschließend direkt nach Frankreich geflüchtet. Die Villa des Schriftstellers im Berliner Stadtteil Grunewald war unterdessen von den Nazis requiriert worden. 1935 veröffentlichte Feuchtwanger in der Exilzeitung Pariser Tagblatt einen offenen Brief an den Bewohner meines Hauses, Malerstraße 8.
Wie gefällt Ihnen mein Haus, Herr X? Lebt es sich angenehm darin? Hat der silbergraue Teppichbelag der oberen Räume bei der Plünderung durch die SA-Leute sehr gelitten? Mein Portier hat sich damals in diese oberen Räume geflüchtet. Die Herren wollten sich, da ich in Amerika war, an ihm schadlos halten. Der Teppichbelag ist sehr empfindlich und Rot ist eine kräftige Farbe, die schwer herauszubringen ist.
In solch schneidend ironisch formulierten Zeilen scheint die ganze Monstrosität der Verfolgung durch. Ein weiterer offener Brief an 7 Berliner Schauspieler diesmal gibt Einblick in ein noch perfideres Unterfangen.
Meine Herren, ich lese im Völkischen Beobachter, dass Sie die Hauptrollen gespielt haben in einem Film Jud Süß, der in Venedig preisgekrönt worden ist.
Verfasser der vermeintlichen Vorlage für diesen finsteren Propagandafilm war Leon Feuchtwanger. Der hatte mit seinem 1925 veröffentlichten Roman Jud Süß über den durchaus machtbesessenen württembergischen Hoffaktor Josef Süß Oppenheimer einen Bestseller-Erfolg gefeiert. Viel mehr als den Titel hatte der wüst antisemitische Streifen von Veit Harlan mit dem Roman allerdings nicht gemein. Feuchtwanger geißelt den Opportunismus der Schauspieler.
Man wird mit Aug und Ohr nachprüfen können, wie sie alle dazu beigetragen haben, die Geschichte jenes Juden, von dem sie alle wussten, dass er ein großer Mann war, ins genaue Gegenteil zu verkehren. Und sie werden nicht die bescheidenste Ausrede haben, denn sie sind sich alle klar darüber gewesen, dass von Anfang an hinter diesem Film nicht die Spur eines künstlerischen Willens stand, sondern nur eine Tendenz, deren Dummheit und Gemeinheit ihnen allen bewusst war.
Einige der Vorträge, Zeitungsartikel und sonstigen kurzen Texte liegen in diesem Band nun erstmals gedruckt vor, jedenfalls in deutscher Sprache. Darunter hellsichtige Bemerkungen zu Hitler und den Juden, über den Faschismus und die Staatsauffassung der Nationalsozialisten oder auch ein Aufsatz über den von ihm bewunderten Heinrich Heine, diesen anderen deutsch-jüdischen Dichter im Exil.
Dass ein Schriftsteller, und sei er noch so groß, ein Bild schaffen könnte, das das heutige Deutschland so giltig wiedergibt, wie Heines Wintermärchen das Deutschland von vor 100 Jahren, ist kaum zu hoffen. Ich glaube, die letzte Form, in der die Herrschaft der Nationalsozialisten ihren literarischen Ausdruck findet, wird eine Dichtung sein, nicht in der Art Heines, wohl aber in der des Aristophanes.
Bis zu seinem Tod 1958 lebte Feuchtwanger knapp den Nationalsozialisten entkommen und in unmittelbarer Nachbarschaft zu Thomas Mann in Pacific Palisades in der Nähe von Los Angeles. Die überwiegende Zahl der Exilschriftsteller hatte nicht das Glück, auch im Ausland mit ihren Werken Bestseller-Status zu genießen.
Der Schriftsteller, der den Lesekreis seines eigenen Landes verliert, verliert mit ihm sehr häufig das Zentrum seiner wirtschaftlichen Existenz. Sehr viele Schriftsteller, die in ihrem eigenen Lande marktfähig waren, sind trotz höchster Begabung im Ausland nicht verkaufbar, sei es, weil ihr Wert vor allem im Sprachlichen liegt und dieses Sprachliche nicht übertragbar ist, sei es, weil ihre Stoffe den ausländischen Leser nicht interessieren.
Aus solchen Texten spricht Wut und Verzweiflung, aber auch der unbedingte Wille, gegen die Barbarei der Nazis anzuschreiben. Aus den tagesaktuellen Wortmeldungen lässt sich die angespannte Atmosphäre jener finsteren Epoche des Exils erspüren. Bin ich ein deutscher oder jüdischer Schriftsteller? Der Titel dieses klug zusammengestellten Bands formuliert eine Frage, die sich Leon Feuchtwanger selbst lange überhaupt nicht gestellt hatte, obwohl er 1886 in eine strenggläubige jüdisch-orthodoxe Münchner Familie hineingeboren worden war. Erst als die Nationalsozialisten ihn als Jude brandmarkten, musste sich dieser Groß- und Bildungsbürger damit beschäftigen.
Ich zweifle, was ich mehr bin, Deutscher oder Jude. Meine Familie lebt seit Jahrhunderten in Deutschland. Ich bin in Deutschland erzogen worden, in der geistigen Welt der großen Deutschen nicht weniger als in den Ideen der jüdischen Klassiker. Ich denke in deutscher Sprache, ich lebe in jeder Hinsicht von deutscher Sprache. Und wenn die Nazis mir mein Deutschtum abgesprochen haben, so sehen sie eines, meinen deutschen Akzent jedenfalls haben sie mir nicht nehmen können.
Später hat der Schriftsteller es noch knapper auf den Punkt gebracht.
Ich bin ein deutscher Schriftsteller. Mein Herz schlägt jüdisch. Mein Denken gehört der Welt.
Dirk Furich über Leon Feuchtwanger, bin ich deutscher oder jüdischer Schriftsteller? Betrachtungen eines Kosmopoliten. Aufbau Verlag, 232 Seiten, 26 Euro. Hier im Programm folgt nach den Nachrichten Forschung aktuell. Heute geht es unter anderem um das Fischsteben an der Oder vor einem Jahr. Am Mikrofon war Nora Karches.